Wirbelchens Windfahrt. In Frohdorf lebte einer Witwe einziges Kind. Das hatten sie Schwarzamsel getauft, wegen seiner Haare. Die Leute aber nannten es Wirbelchen um seiner leichten Füße willen. Mit denen tanzte Schwarzamsel so wunderhübsch, dass jedermann ihr gern zusah. Der Bauer, wenn er vom Felde kam, und der Kaiser, wenn er durchs Dorf fuhr. Bis sie zuletzt nichts weiter tun mochte als tanzen. Sie tanzte beim Suppenkochen und wenn sie die Milch raustrug. Sie tanzte mit den Eimern zum Brunnen und sang dazu: Klipp, klapp, tripp, trapp, wie der Wind so geschwind kann ich gehen und mich drehen. Dabei ging ihr alle Arbeit leicht von der Hand, als habe ein Hexenmeister geholfen. Der Hexenmeister hieß Fröhlichkeit, denn Schwarzamsel lachte 10-mal, ehe sie einmal weinte, und griff 10-mal zu, ehe sie einmal müde wurde. Wirbelchen, rufen die Alten. Schwarzköpfchen, rufen die Jungen. Und gleich ist sie da. Dem einen Arm trägt sie die Bank vor die Tür. Der alten Mam schiebt sie den Karren herbergauf. Dem lahmen Jörg holt sie die Nüsse vom Baum und das blinde Lisabettli führt sie in die Schule. Wie der Wind, so geschwind, dass ihm ist, als flöge es geradewegs in den Himmel hinein. Wenn Schwarzamsel aber am Feierabend die Mädchen zum Reigen anführte, dann dachten die Burschen, es wird Zeit, dass wir uns eine Frau nehmen. Wie das eine Weile so gegangen war, konnte Schwarzamsel keinen langsamen Schritt mehr machen. Nur sonntags auf dem Kirchweg kriegte sie es noch fertig. So wie die Glocken läuteten, konnte sie langsam feierlich einhergehen. Auch kam ihr drin in der Kirche weder Lachen noch Tanzen in den Sinn. Auf dem Heimweg aber ging es gleich wieder hurtig und Hurlebusch einher. »Du«, sagte des Großbauern Hans, der breit und schwerfällig war wie ein Sack Mehl.
»Wollen wir uns heiraten?«
»Wenn du tanzen kannst, warum nicht?« antwortete Schwarzamsel, wirbelte davon und lachte ihn aus, als er humpelte und stapfte und ihr nicht nachkam. »Du«, sagte Köhlers Lebrecht, der aussah wie Rübezahl, »willst du meine Frau werden?«
»Nein, ich danke, du bist mir zu schwarz. Schwarz bin ich selber, ich will einen hellen Mann haben.«
»Da bin ich der Rechte für dich, ich bin so hell, wie einer sein kann«, sagte der weißhaarige Schmied.
Aber einen Graukopf wollte Wirbelchen auch nicht haben. Da ärgerten sich die Burschen und Mannsleute und sagten, »Sie ist eine windige Person, sie mag sich mit dem Winde verheiraten.« Gleich über Nacht kam der Herbstwind, als ob sie ihn gerufen hätten. Er lärmte und lachte und riss an den Bäumen. Frühmorgens klopfte einer an Schwarzamsels Tür und rief, »Komm heraus, Wirbelchen, dein Bräutigam ist da!«
»Holla«, sagte der Wind, »der Name gefällt mir, die muss ich mir ansehen.«
Schwarzamsel aber kam lachend heraus und lief tripp-trapp, klipp-klapp mit dem Eimer zum Brunnen.
»Heidi, du gefällst mir«,
rief der Wind, ließ die Dachziegel klappern, die Äste knarren, das Wasser sprühen und die welken Blätter über die Wiese tanzen. Da setzte Schwarzamsel ihre Eimer auf den Brunnenrand und tanzte mit den Blättern um die Wette.
»Tu's nicht«, sagte der Seiler, der langsam rückwärts ging und seinen Hanf drehte. »Tu's nicht, das weht so weiter und weiter, bis du nicht mehr aufhören kannst. Erst ist es lustig, dann wird dir Angst. Tu's nicht, lass den Wind laufen.«
Schwarzamsel lachte und der Wind lachte und sang ihr zu, komm mit, in flottem Schritt. So gefiel es ihr, da konnte man sich regen und dem Winde gefiel's auch.
»Amsel, Amsel, komm nach Hause«,
rief die Großmutter durchs Fenster.
»Allzu toll bringt Tränen!«
Der Wind lärmte so laut, dass Schwarzamsel die Großmutter gar nicht hörte.
Huia! Ließ er die Blätter hochfliegen, wo sie zusammen vorübertanzten. Aber er trieb auch Schnabernack. Er riss der Waschfrau das Laken aus der Hand und warf dem Amtmann den Hut vom Kopfe. Er fegte das Storchennest in den Dorfteich und wickelte die Frau Bürgermeisterin so in Staub ein, dass am nächsten Tag die Gasse gekehrt wurde. Dann schalten die Leute hinter dem Unhold drein und riefen Schwarzamsel zu. »Du wildes kleines Mädchen, schäm dich des rohen Gesellen. Geh nach Haus und setz dich ans Spinnrad.« »Gleich«, antwortete sie, »gleich, lass mich nur noch ein wenig tanzen.« Und der Wind blies den Störenfrieden ins Gesicht, dass sie den Mund halten mussten. Nun waren sie draußen auf der Landstraße. Da breitete der Wind seine großmächtigen Fittiche aus und trieb das Mädchen vor sich her. Immer schneller, immer toller, immer wilder, dass es am Ende sogar dem rotröckigen Wirbelchen zu viel wurde. »Halt an, Wind«, sagte sie. »Nun ist es genug, nun will ich nach Hause gehen.« Aber der Wind blies und lachte weiter. Er fegte Bäume und Hecken ab, damit Platz für den Schneemantel wurde. Er rief in die Hütten und Häuser, »Der Winter kommt, klopft die Pelze aus und macht Holz klein.« Wirbelchen wurde müde und schwindelig und bat zum anderen Male, »Halt an, sonst finde ich den Heimweg nicht wieder.« Er aber antwortete, »Wozu brauchst du den Heimweg zu finden? Du sollst ja meine Frau werden. Ich kann lachen und tanzen. So einen Mann hast du gewollt. Auch bin ich ein vornehmer Herr und habe ein Felsenschloss hoch oben im Ural. Meine Mutter nennen sie Windsbraut. Die kann besser rennen und besser blasen als ihre vier Söhne. Und deinen Kuss darfst du dir nicht von ihr geben lassen, sonst bläst sie dir den Atem aus. Und mit meinen Brüdern musst du dich auch in Acht nehmen. Der eine ist zu heiß und der andere zu kalt für dich und der dritte ein Pfand, der Vogelnester auf dem Hute trägt. Aber zur Hochzeit müssen sie natürlich kommen. Das verlangt die Höflichkeit. Das wird ein Lärm geben und ein Gelächter, wenn wir alle beisammen sind und unsere Abenteuer erzählen.« Aber Schwarzamsel mochte weder etwas von den Abenteuern noch von der ganzen windigen Verwandtschaft wissen. Am allerwenigsten wollte sie den Wind zum Manne haben. Sein strohgelbes Haar flog in langen Strähnen hinter ihm drein. Seine gewaltigen Flügel waren hart und in seinem Bart hingen schon vereinzelte Eiszapfen. Da gefiel der Hirtenjunge, der am Waldrand seine Schafe hütete, viel besser. Er blies auf seiner Rohrflöte das Lied von ewigen Sternen so sanft und langsam, dass Schwarzamsel beinahe aus dem Tanze gekommen wäre, wie beim Glockengeläute. Aber der Wind merkte ihr Zögern und übertönte mit Gelächter und Gebrause die sanfte Weise. Heia, Juchaisa! Da waren sie vorbei, ehe Wirbelchen zur Besinnung kam. Nun wurde ihr Angst. »Nein!« rief sie, »ich will dich nicht heiraten. Ich fürchte mich vor deiner Mutter und vor deinen Brüdern. Und ich will nur feierabends tanzen, nicht den ganzen Tag lang.« Der Wind lachte und hielt sie am Rock und brauste weiter mit ihr Land ein. Ein Wandersmann kam ihnen entgegen, den riefen Schwarzamsel um Hilfe an. Aber der Wind nahm ihren Ruf und blies ihn weit weg über die Bäume, dass ihn keiner hören konnte. Ein fahrender Wagen trottete heran. Diesmal rief sie, ehe der Wind ihn bemerkt hatte. Die sonnengebräunten Männer schauten auf und sahen das tanzende Mädchen an. »Die können wir brauchen«, sagte der Alte und streckte den Arm nach ihr aus. Aber da fährt ihn der Wind in die Plane und wirft den Wagen um, dass es reißt und splittert. Hastig greifen die Männer nach ihrer Habe und rufen scheltend »Wetterhexe« hinter dem Wirbelchen drein. Der Wind aber lacht und fegt mit breitem Fittich über die Straße, dass sich keiner mehr herantraut. Nun versuchte Schwarzamsel mit dem Ausreißen, läuft rechts und links, kreuz und quer, aber immer ist der Wind um sie her, neckend, wirbelnd, lachend und schneller als sie. Da wird sie müde und taumelt und will umsinken. Aber ehe sie den Boden berührt, nimmt er sie in die Arme und trägt sie hoch oben durch die Luft bis zu einem steilen Felsen, auf dessen Zinne lässt er sie nieder. So, hier schlafe dich aus, damit du morgen wieder frisch und vergnügt bist. Du bist das Laufen noch nicht so recht gewöhnt, aber wir werden ein lustiges Leben zusammenführen. Los, lasse ich dich nicht, du windige kleine Person. Wir zwei gehören zusammen. Während du schläfst, will ich zu Hause die Hochzeit bestellen.
Dazu musste er rund um die Erde wehen, denn der Ostwind kann nicht nach Norden oder nach Süden blasen und umkehren kann er ja noch viel weniger. Aber das war ihm eine Kleinigkeit, in einer Nacht rund um die Erde zu jagen. Er brach die Bäume, die ihm im Weg standen, und rannte die Schiffe in den Grund, die nach Amerika wollten. Er riss den Ureinwohnern die Skalpe von den Gürteln und warf den Japanern die Häuser über dem Kopf zusammen. Und dann fegte er Heidi durch die sibirischen Steppen, wo ihm nicht Berg noch Turm im Wege war, bis der Ural mit seinem Felsenschloss sich breit und schwer durch das Land zog. Da fuhr er mit Lärmen und Lachen durch die Säle und Gänge, rief »Hochzeit, Hochzeit, macht alles bereit« und ließ sich von seiner Mutter die Flügel zausen. Einstweilen aber saß Schwarzamsel oben auf der Felsenplatte und fürchtete sich. Tief unter ihr lag die Welt. Wie kleine Schnecknadelköpfchen sahen die Menschen aus, die vergnügt aus ihren Häusern kamen, weil der Wind endlich Stille schwieg. Sie konnte aber nicht hinunter, denn der Felsen war steil und glasglatt. Da saß sie nun und dachte an alles, was sie lieb hatte und nicht wiedersehen sollte. An das Dorf und die kleine Kirche, an den Brunnen und die spinnende Großmutter, an die Kinder, mit denen sie gespielt und an die Mädchen, mit denen sie getanzt hatte. Wie sie nun so recht von Herzen traurig war, fühlte sie auf einmal einen leisen Stich auf der Hand. Da saß eine kleine schwarze Ameise und wisperte, »Ich bin hungrig, gib mir zu essen, dann will ich dich trösten.« Ans Essen hatte Schwarzamsel noch gar nicht gedacht. Nun merkte sie den Hunger auch, holte ihren Wecken aus der Tasche und gab der Ameise davon. »Schii«, pfiff der Falke, der über der Felsenplatte schwebte. »Schii, wohl bekomm's euch!« »Danke«, antwortete Schwarzamsel freundlich. Die Ameise aber kümmerte sich nicht um den Falken. Die ließ sich's schmecken. Und als sie satt war, wisperte sie, »Du bist gut und du bist auch fleißig.« Da wunderte sich Schwarzamsel. »Woher weißt du denn das? Ich rühr mich doch nicht.« »Schii«, rief der Falke aus der Luft herab, »du bist doch ein Tollkopf.« »Woher weißt du denn das? Ich sitze doch ganz stille.« »Aber du hast braune Augen mit goldenen Tupfen, daran kann man es sehen.« Und die Ameise wisperte, »Ei, und ich bin aus deinem Dorf. Ich habe auf deinem roten Röckchen gesessen, als du mit dem Winde davon tanztest. Mir ist schwindelig geworden, aber ich habe mich festgehalten.« »Schii«, pfiff der Falke, »da bist du leichtsinnig gewesen, du kluge Ameise. Nun sieh, wie du wieder zurückkommst.« »Das ist gar nicht schwer«, antwortete die Ameise. »Ich warte aufs Glockenläuten, dann geht Schwarzamsel langsam. Und wenn sie langsam geht, hat der Wind seine Macht über sie verloren. Da muss er vorübersausen und wir zwei können nach Hause wandern.« »Schii«, schnarrte der Falke. »Das ist nicht so sicher, ob der Wind sich wird überlisten lassen. Es muss sie auch einer festhalten, damit sie der Wind nicht durch die Luft trägt, sonst hilft euch alles Läuten nichts. Aber ich will hinunterfliegen und ein Kirchlein suchen. Dorthin musst du den Wind locken, wenn er dich morgen zur Hochzeit holen will. Versuchen könnt ihr es schon.« Da fasste Schwarzamsel Mut und schlief in Gottes Namen ein. Als der Falke zurückkam, setzte er sich auf ihre Schulter und sagte ihr ins Ohr, nach Westen ins Tal hinein steht ein hochtürmiges Dorfkirchlein. Die Glocken schwingen, die Glocken klingen, nach Westen ins Tal hinein.« Und als Schwarzamsel leise im Schlaf die Worte wiederholte, erzählte der Falke weiter, »Ich habe einen blonden Hirten gesehen, der trieb seine Herde nach Hause und sang, Rotröckchen, Schwarzköpfchen liegt mir im Sinn. Rotröckchen, Schwarzköpfchen, wo bist du hin?« Da hörte sie im Traum eine Rohrflöte blasen und dazwischen klang leise die Glocke der Dorfkirche.
Am anderen Morgen weckte sie ein Gebrause. Junker Wind war das, um sie abzuholen. Er wollte die Braut tragen, aber sie sagte:
»Ich bin nicht mehr müde, ich will auf meinen eigenen Füßen zur Hochzeit tanzen.«
Das gefiel dem Wind. Ganz sanft trug er sie vom Felsen hinab und setzte sie ins grüne Gras. Da wollte sie stille stehen, aber so wie er zu lachen und zu wirbeln begann, musste sie tanzen, sie konnte nicht anders.
»Ich bin da«,
wisperte die Ameise und klammerte sich an das rote Röckchen.
»Ich komme mit«,
schnarrte der Falke und zog seine Kreise durch die Luft.
»Wer redet denn mit dir?«,
fragte der Wind. Aber Schwarzamsel verriet sich nicht.
»Das wird wohl aus den Falten deines Mantels gekommen sein. Wer weiß, wo du die Worte aufgefangen hast unterwegs.«
Weil er keinen sah, glaubte das der Wind, breitete seine Schwingen aus und wirbelte Schwarzamsel auf eine grüne Weide hinauf, weit ab von dem Kirchlein. Da stieß der Falke herunter und rief dem Wind ins Ohr:
»Nach Westen, nach Westen!«
Der Wind stutzte und hielt an.
»Nach Westen willst du? Dahin will ich doch auch.«
»Ins Tal hinein«,
bat Schwarzamsel, so wie sie wieder Atem hatte. So tanzten sie geradewegs auf das Kirchlein zu, hinter dessen Schalllöchern eine kleine glänzende Glocke hing. Aber die regte und rührte sich nicht, denn heute brauchte sie niemand zum Gottesdienst laden. Da rief das Wirbelchen in seiner Herzensangst:
»Läute, Wind, lieber Wind, läute die Glocken, ich will meine Hochzeitsglocken hören.«
Und weil sie von der Hochzeit sprach, tat er ihr den Gefallen, reckte sich hoch auf, und während er unten mit den welken Blättern und den roten Röckchen herumwirbelte, blies er oben so gewaltig in die Schalllöcher, dass sich die Glocke zu bewegen begann und ihre feierliche Stimme erhob. Bim, Baum. Da ging es wie ein Ruck durch Schwarzamsels Glieder. Ihre Hände falteten sich und ihre Füße setzten sich langsam und feierlich einer vor den anderen der Kirchentür zu. Auf einmal sah der Wind, wie sie die Portaltreppe hinaufschritt. Hui, bog er sich nieder und griff nach ihr, aber solange die Glocke läutete, hatte er keine Gewalt über das Mädchen. Und noch schwang sie leise hin und her.
»Hei-au«,
kreischte der Falke und krallte sich in den Läutestrick, um nachzuhelfen. Da tat Schwarzamsel in Gottes Namen einen Sprung, kam gerade über die Schwelle und warf die Tür hinter sich zu. Der Wind rüttelte an dem Turm, klirrte an den Fenstern, klopfte am Tor, aber hinein konnte er nicht.
»Hast du mich überlistet?«,
dachte er,
»so will ich dich auch betrügen.«
Hielt den Atem an, faltete die Schwingen und legte sich vor das Tor. Als es draußen still wurde, dachte Schwarzamsel:
»Jetzt ist er fort. Jetzt kann ich nach Hause gehen.«
Wie sie aber wieder heraustrat, brauste er mit Macht auf sie ein. Wäre sie nicht rasch zurückgesprungen, so hätte er sie wieder in seiner Gewalt gehabt. Der Wind aber rief durch Schlüsselloch:
»Schwarzköpfchen, Rotröckchen, Wirbelchen, ich hungere dich aus, du wirst doch meine Frau.«
Da verging ihr der Mut. »Ameise, wenn keiner kommt und mich befreit, muss ich sterben. Den Wind nehme ich nicht zum Manne, lieber verhungere ich.«
Es war aber am Dienstag und vor Sonntag brauchte niemand in die Kirche zu kommen. Also lief die Ameise mit ihren 6 kleinen Beinchen kreuz und quer, bis sie die Kirchenmaus fand.
»Kirchenmaus, Schwarzamsel verhungert. Du musst ihr von deinen Vorräten abgeben, sonst beiß ich dich.« »Du brauchst nicht gleich grob werden, Ameise«,
sagte die Kirchenmaus.
»Ich tue der Armut gern etwas zugute. 3 Weizenkörner kann ich entbehren. Eins zum Frühstück, eins zum Mittag, eins zum Abendbrot. Und morgen wird wohl auch wieder Rat werden.«
Die Ameise kroch mit in die Speisekammer der Madame Maus. Richtig, da lagen 6 Weizenkörner. Davon nahm sie die 3 dicksten vorsichtig in ihr spitziges Schnäuzchen, trug sie zu dem Gaste, legte sie ihm fein säuberlich vor die Füße und sagte:
»Wo ihr edles Fräulein, nehmt das Geschenk der kleinen Kirchenmaus freundlich auf, ich gebe es euch gerne.«
Schwarzamsel bedankte sich, aß Frühstück, Mittag und Abendbrot mit einem Male und wurde nicht satt davon.
Euch Menschenvolk ist schwer zu helfen, sagte die Ameise. Was seid ihr gefräßig? Da muss schon der Falke nach Nahrung ausfliegen.
Sie riefen den Falken ans Fenster.
Falke, lieber Falke, willst du uns helfen?
Der Falke war gleich bereit. Soll ich dir eine Maus fangen oder eine junge Krähe?
Vor solcher Mahlzeit graute dem Wirbelchen. So will ich dir einen Apfel vom Baume brechen. Drüben in Müllers Garten hängt noch einer am obersten Zweig.
Aber der Wind hörte das. Und der Wind war schneller als der Falke. Hui, blies er den Apfel vom Baum, dem Müllerknecht vor die Füße.
Oh, da ist der Wind doch etwas zu nütze,
sagte der Knappe und biss kräftig hinein. Nun meinte der Falke, es sei besser auszufliegen und einen zu suchen, der das Läuten verstände und den Schlüssel zur Glockenstube habe, sonst kämen sie in Ewigkeit nicht nach Hause. Als keins seinen besseren Rat wusste, breitete er seine Schwingen aus und verschwand.
»Ihr Gauner«,
dachte der Wind, der seine Ohren überall hatte,
»ich will gewiss keinen Küster in die Kirche lassen.«
In Frohdorf hatten sie sich den ganzen Tag über gewundert, dass keins tanzte und keins lachte.
Endlich fragten sie einander, »Warum ist es so still im Dorf? Wer trägt mir die Bank vors Tor? Wer schiebt meinen Karrenberg auf?
Wer teilt sein Wecken mit mir?
Wer holt mir Nüsse aus dem Wald?
Wer führt unseren Reigen an?
Wirbelchen, Wirbelchen, wo bist du?«
»Ei«, antwortete der Schmied, »heute früh ist sie bei mir vorübergesaust, dass die Funken im Schlot auffuhren. Und einer hat mit ihr geredet, den sah ich nicht, den fühlte ich nur über meine Nase fahren.«
»Das ist der Wind gewesen«, rief die alte Mam. »Der Wind hat unsere Schwarzamsel davon geweht.«
»Ah, gerade so habe ich's mir gedacht. Mit der nimmt's kein gutes Ende. Nun wirbelt sie, Hussa in die Hölle«,
sagte der Schmied. Aber das glaubten ihm alle, die nicht den Schwarzamsel etwas Liebes getan hatte. Die alte Mam und der Einarm gingen zur Polizei.
»Schutzmann, du musst uns das Wirbelchen wieder schaffen.«
Der Schutzmann strich seinen Schnauzbart breit.
»Natürlich. Ich will nur erst nachschlagen, wohin aus der Wind geblasen hat, und dann will ich meine Stiefel besohlen lassen. Nachher können wir miteinander suchen. Die Polizei findet alles.«
»Da heißt es Geduld haben«,
sagte die alte Mam und bot den Einarm einstweilen zum Trost eine Tasse Kaffee an. Aber die Kinder wollten nicht warten. Das blinde Lisabettli und der lahme Jörg fassten sich bei der Hand.
»Wir zwei haben sie am allerliebsten. Wir wollen vorausgehen und den Weg suchen.«
Da gingen die anderen getrost hinterdrein. Der Schmied lachte.
»Ah, die ist lange bei den Wetterhexen, wo sie die Kinder mit den Haaren an den Dornbusch binden. Nehmt euch in Acht, dass euch keiner erwischt.«
Und der Seiler sagte, »Es ist ihr recht geschehen. Ich habe sie verwarnt und sie hat nicht gehört.« Er knurrte noch, als die Kinder schon draußen auf der Landstraße dahin wanderten. Das blinde Lisabettli zeigte ihnen den Weg. Das fühlte mit seinen nackten Sohlen, wo Schwarzamsels tanzende Füße über den Sand gehuscht waren, bis sie an eine Wiese kamen. Dort hatten sich alle Helmchen schon längst wieder aufgerichtet und war keine Spur mehr zu fühlen. Da musste der lahme Jörg helfen. Der hatte die hellsten Augen.
»Kuckuck«, rief er, »was hängt dort am Schleedorn? Das ist Schwarzamsels Haar, dort hinaus müssen wir gehen.«
So gingen sie Stunde um Stunde. Aber endlich fanden sie kein Haar und keine Spur mehr und trafen nicht Mensch noch Tier, die sie hätten fragen können.
»Wollen wir umkehren?«, fragte das Langbauern Hans.
»Samrotzeit!«
Aber die anderen wollten nicht ohne das Wirbelchen heim.
»Na, wenn's so nicht dunkel wär«,
klagte Peter Lehner.
»Ich fürcht mich im Dunkeln.«
»Bei mir ist es immer dunkel«, antwortete das blinde Elisabethli.
Da waren die anderen auch stille, kauerten sich dicht zueinander und sehnten sich nach dem Tag. Wie sie nun so geduldig waren, kam auf einmal ein feiner, lichter Strahl hinter dem Waldrand hervor und wurde breiter und breiter, bis der volle Mond über die Bäume stand. Auf dem Mondenstrahl aber kam eine lichte Frau herabgeschwebt, die sagte zu den Kindern, Grüß Gott und guten Abend, ihr könnt bei mir Herberge nehmen. Erst war den Kindern bange noch vor so viel Schönheit. Lisa Bettli aber, dass nur die freundliche Stimme hörte, griff gleich nach der ausgestreckten Hand, die sich weich und lind wie ein Blumenblatt anfühlte, und ging mit der Fremden den anderen voraus. Nur ein paar Schritte weit, dann standen sie vor einer Tür, die war mit einem spinnwebfeinen Vorhang verhangen. Wie die Frau den aufhob, sahen sie in einen Saal, in dem stand ein Tisch mit so viel Tellerchen, wie da hungrige Kinder hineinschauten, und so viel Becherchen, wie da durstige waren. Also setzten sie sich und aßen, und solange es einem schmeckte, wurde der Teller nicht leer. Die Frau aber saß bei ihnen und spann vor einen silbernen Spindel Fäden, die wie Mondschein und Engelhaar glänzten. Als ihre Gäste satt waren, stand sie auf und hob wieder einen Vorhang in die Höhe. Hinter dem stand für jedes Kind ein Bett und ein silbernes Waschbecklein, das gleiste und glitzerte, wie es noch keins von ihnen gesehen hatte, und die Kissen waren wie Spinnenweb, so fein und weich. Da legten sie sich nieder, schliefen in Gottes Namen ein und wussten nicht, bei wem sie zu Gast waren. Am anderen Morgen, ehe die Sonne aufging, wurden sie geweckt, fanden Trank und Speise und Äpfel und Becken zum Mitnehmen. Dann führte die Frau sie aufs Feld, gerade als es im Osten Licht wurde. »Nun geht dort hinaus, wo ihr die Sonne im Rücken habt. Da ist des Ostwinds Weg. Wenn euch eins fragt, ihr seid bei dem Herbstweiblein Frau Spinnweb zu Gast gewesen, die törichte Menschen eine Wetterhexe schelten.« In dem Augenblick blinkte die Sonne über den Waldrand und Frau Spinnweb verschwand. Ringsum aber über Stoppeln und Hecken waren feine Netzlein gespannt, in denen funkelte der Tau gerade wie die Teller und Kannen in Frau Spinnwebs Saal. Da wanderten die Kinder guten Mutes weiter. Und wenn sie einen Menschen trafen, fragten sie, »Hast du unser Wirbelchen gesehen, das mit dem Winde davon getanzt ist?« Endlich trafen sie einen Hirten. Um den weideten 100 weiße Schafe. Die wurden von 2 schwarzen Hunden in Ordnung gehalten. Der antwortete, ja, dort hinaus hat er sie gewirbelt. Und als er hörte, dass die Kinder das Mädchen suchen wollten, gebot er seinen Hunden, die sollten auf die Herde Acht geben, und wanderte mit. Als sie wieder eine Weile gegangen waren, trafen sie einen Frosch. Der war groß und schön hellgrün und saß auf dem Kleeblatt. »Hast du das kleine Mädchen gesehen mit dem schwarzen Haar und dem roten Rock?« fragte der Hirt, »das kleine Mädchen, das so wunderschön tanzen kann.« Da pfauchte der Laubfrosch, wurde schwarz vor Ärger und schrie, »Ich bin Hoftänzer, Ihrer Majestät, der Elfenkönigin. Bitte reden Sie nicht von anderer Leute Getanze. Ich bin Hupfer Toto, der Einzige.« Dabei wirbelte und schlenkerte er seine Beine in die Luft herum, dass es zum Erstaunen war. Von dem konnten sie nichts erfahren. Noch ein Stück weiter begegneten sie einer Krähe. »Krähe, Krähe, hast du das Schwarzköpfchen gesehen, das mit dem Winde durch die Welt tanzt?«
»Ja, Gra«, rief der Vogel, »ich hab sie gesehen. Sie sitzt in der Kirche und der Wind fliegt davor und hungert sie aus. Ja, Gra«.
Da reckten alle Kinder ihre Semmeln in die Höhe. Die sollte die Krähe hinschaffen. Das wollte sie auch gern tun, aber sie konnte nur eine einzige tragen. Und als Botenlohn verlangte sie auch, ihre kleinen Krälein brauchten ein weiches Thurensnest. Da band Lisa Bettli seins vom Hals, ob es gleich kalt war, und die Krähe flog mit Tuch und Semmel so schnell davon, dass sie keins nach dem Weg hatte fragen können. »Vielleicht ist es unser Kirchlein«, sagte der Hirt und ging voran und sang, »Rotröckchen, Schwarzköpfchen, wo bist du hin?« Das hörte der Falke, der noch keinen Küster gefunden hatte, und schoss durch die Luft. »Hirte, Hirte, willst du dein Schwarzköpfchen erlösen?«
»Ja, das will ich«, antwortete der Hirt.
Und »Ja, ja«, riefen die Kinder hintendrein. Da flog der Falke langsam vorauf. Da flog der Falke langsam voraus. So kamen sie hin. Der Wind lag vor der Tür grimmig und verdrießlich, denn das stille Liegen ärgerte ihn schon lange. Aber nachgeben wollte er nicht. Als die Kinder seiner ansichtig wurden, sah er gar nicht gefährlich aus. Grau und schattenhaft kauerte er auf der Schwelle. Der lahme Jörg und das blinde Lisbethli gingen Hand in Hand auf ihn zu und sangen: »Lieber Herr Wind, gib uns das Wirbelchen wieder. Es muss mir Nüsse vom Baum holen. Es muss mich durch die Gassen führen. Es muss den einen Arm die Bank rücken. Es muss der Mam den Karren schieben. Es muss seine Wecken mit den Weißlein teilen und die Mädchen zum Reigen führen. Gib uns unser Wirbelchen wieder«, rief die ganze Schar hintendrein. »Du kannst mit den Blättern tanzen.« Da richtete sich der Wind auf, schlug mit den Fittichen und donnerte mit seiner wildesten Stimme: »Lumpengesindel, kleines Lumpengesindel, mach, dass du heimkommst, oder ich blase dich auf und davon wie dürre Blätter, den einen auf den großen Bären, den anderen auf den Hundstern.« »Au«, sagte der dicke Hans, »vor Hunden fürchte ich mich ja.« Die Kinder aber fassten sich untereinander fest und drückten sich eng zusammen, und weil ihrer so viel waren, konnte ihnen der Wind nicht zuleide tun. Inzwischen ging der Hirt um das Kirchlein herum, ob er nicht einen unbewachten Eingang fände. Er fand aber alles verschlossen, nur ein offenes Fenster sah er, und weil er jung und geschickt war, kletterte er am Zierrad der Mauer zu diesem Fenster hinauf. Davon merkte der Wind nicht eher etwas, als bis Schwarzamsel die Hände herausstreckte, um dem Hirten zu helfen. »Hui«, fährt er auf und greift mit langen Armen nach dem Burschen, aber er erreicht nur noch seinen Hut. Der fliegt hoch auf, schießt einen Purzelbaum in die Luft und fällt in den Mühlbach. Der Hirt mit seiner Rohrflöte ist drinnen in der Kirche und hält Schwarzamsel an der Hand. »Nun wollen wir in Gottes Namen hinausgehen. Ich führe dich und blase dazu.«
»Mir ist bange«, antwortete Wirbelchen. »Ach, wenn noch die Glocken läuteten.«
Draußen lärmte und schallt der Wind rund um das Kirchlein, heulte und klapperte, zerrte die Kinder an den Haaren und riss der Krähe eine Schwanzfeder aus.
»Du Unhold«, krächzte sie zornig, »wart, jetzt will ich dich ärgern.«
Und dann schrie und krächzte und lockte sie, bis alle Krähen herbeikamen und sich mit ihr an den Glockenstrang hängten. Mehr und mehr kamen geflogen und zerrten an dem Seil, bis drum die Glocke zu schwingen und zu klingen begann. Bim, Baum. Da tat sich die Kirchtür auf und Schwarzamsel trat auf die Schwelle. Fest und ängstlich hielt sie sich an des Hirten Arm. Der aber blies das Lied von den ewigen Sternen, die still und feierlich am Himmel wandeln. Wie der Wind des Wirbelchens ansichtig wurde, fing er an zu drehen und zu tanzen, zu walzen und zu locken, aber Schwarzamsel ließ sich nicht mehr verführen. Langsam und still ging sie dahin. Da merkte der Wind, dass er keine Gewalt mehr über sie hatte, brauste in wildem Grimme auf, warf die Kinder über den Haufen, blies den Hoftänzer Hupftatotot 10 Meter weit und erschütterte das Kirchlein, sodass die Krähen mit Geschreien alle Lüfte flogen. Aber sie kreischten nicht nur, sie lachten auch. Da schämte sich der Wind von dem kleinen Gefüge, das ihn besiegt hatte, und fuhr mit Gewalt davon. Die Kinder standen lachend wieder auf, klopften sich den Staub von den Kleidern, und es war keinem ein Leid geschehen. Und dann wanderten sie fröhlich hinter ihrem Wirbelchen drein und wurden nicht müde, solange das Lied von den ewigen Sternen ertönte. Die Krähen jauchzten, der Falke flog über ihnen hin, die Kirchenmaus sah ihnen nach, die Ameise saß auf dem roten Röckchen und der eifersüchtige Laubfrosch hüpfte neben ihnen her.
»Tanz doch«, rief er, »tanz, sonst glaube ich euch nicht, dass ihr es könnt.«
Sie aber gingen sacht und feierlich weiter bis ins Dorf und gingen dort gleich wieder in die Kirche hinein, wo die Hochzeit war. Danach aber, ei, das war ein anderer Ding, da ging es mit leichtem Schritt. Alle Leute, Schmied und Seiler voran, riefen »Hurra, Wirbelchen ist da« und trugen Geschenke in die Hütte, wo die Großmutter Kuchen buk. Vor der Haustür aber lagen die 100 weißen Schafe. Die hatten die beiden schwarzen Hunde ihrem Herrn nachgetrieben. und nun kam es ihnen allen in die Füße. Bräutigam und Braut tanzten die Wiese entlang und das ganze Dorf tanzte hinterdrein. Sogar der Einarm und die alte Mam tanzten mit. Nur der Frosch nicht. Der Frosch ist vor Neid mitten voneinander geplatzt. Das Feld mit Hagebuchen. Thomas Fitzpatrick war der älteste Sohn eines wohlhabenden Pächters, der zu Ballincollig in der Grafschaft Cork lebte. Thomas, ein munterer, hübscher, reinlicher Bursche, der jedermann gefiel, der ihn ansah, hatte gerade 29 Jahre erreicht, als er folgende Begebenheit erlebte. An einem schönen Herbsttag, es war am Tage unserer lieben Frau, der, wie jeder weiß, einer der größten Feiertage ist, streifte Thomas durch die Trift und ging an die Sonnenseite einer Hecke daher, während er bei sich bedachte, worin wohl das Unrecht liegen möchte, wenn die Leute statt müßig umherzulaufen und nichts zu tun, das Heu aufschütteten und den Hafer, der bereits gemäht war, in Garben aufbänden, zumal da das Wetter wieder anfing, unbeständig zu werden, als er plötzlich ein klapperndes Geräusch nicht weit von sich in der Hecke hörte. »Ei der Tausend«, sagte Thomas, »das ist ja wunderbar, noch so spät im Jahr die Schmätze singen zu hören.« Er schlich auf den Zehen herbei, ob er die Ursache des Geräusches zu Gesicht bekommen könnte und er sich in seiner Vermutung nicht geirrt habe. Das Geklapper hörte auf, aber als Thomas scharf durch das Buschwerk sah, so erblickte er in einer Ecke des Zauns einen braunen Krug, der etwa 6 Maß Flüssigkeit halten konnte, und nah dabei ein winziges altes Männchen mit gekrempeltem Hut auf dem Kopf und ledernem Schürzchen, das vorn herabhing. Er schleppte einen kleinen hölzernen Stuhl herbei, stieg darauf, tauchte ein kleines Eimerchen in den Krug und zog es voll wieder heraus, stellte es neben den Stuhl und setzte sich dann bei dem Krug und fing an zu arbeiten, indem es auf einen kleinen Schuh, wie er gerade für sein Füßchen passte, einen Fleck aufschlug. »So wahr ich lebe«, sprach Thomas zu sich selbst. »Ich habe oft von einem Klerikern reden hören, aber ehrlich zu gestehen, ich habe nie recht dran geglaubt. Doch hier ist einer, in allem Ernst. Wenn ich geschickt zu Werke gehe, so bin ich ein gemachter Mann. Wie ich gehört habe, darf man die Augen nicht von ihm abwenden oder er weiß zu entwischen.« Thomas schlich sich jetzt herbei und richtete die Augen auf ihn wie eine Katze auf die Maus. Oder wie man liest, dass die Klapperschlange tut, wenn sie die Vögel festbannen will. So kam er ganz nah zu ihm. »Gott segne eure Arbeit, Nachbar«, sagte Thomas. Der Kleine richtete den Kopf in die Höhe. »Ich danke euch schönstens«, antwortete er. »Mich wundert, dass ihr an dem heiligen Tag arbeitet«, sagte Thomas. »Das ist meine Sorge, nicht eure.« »Freilich«, sprach Thomas, »aber ihr seid ja wohl so gut und sagt mir, was ihr da in der Kanne habt.«
»Herzlich gerne«, antwortete der Kleine. »Es ist gutes Bier.«
»Bier«, rief Thomas, »Blitz und Hagel. Wie seid ihr dazu gekommen?«
»Wie ich dazu gekommen bin? Gebraut habe ich es. Und wovon denkt ihr, dass ich es gemacht habe?«
»Das mag der Kuckuck wissen«, sprach Thomas. »Ich denke aus Malz, woraus sonst?«
»Ihr irrt. Ich mache es aus Heide.«
»Aus Heide«, rief Thomas, indem er in lautes Lachen ausbrach.
Ich denk doch nicht, dass ich ein solcher Narr wäre, um das zu glauben.
Wie es euch beliebt, antwortete er. Doch was ich euch sage, ist wahr. Habt ihr nie etwas von den Dänen erzählen gehört?
Und gewiss habe ich das, sagte Thomas. Waren es nicht die Burschen, die wir uns gebeten haben, als sie uns Limerick zu entreißen gedachten?
Geht, sagte der Kleine mit geringschätziger Miene. Ist das alles, was ihr davon wisst?
Nun, was ist denn mit den Dänen? Fragte Thomas.
Die Sache ist diese. Als sie hier waren, so lehrten sie uns Bier aus Heide machen, und das Geheimnis ist seitdem immer in meiner Familie geblieben.
Gebt ihr einem zu versuchen von eurem Bier? Sprach Thomas.
Ich will euch etwas sagen, junger Mann. Es würde euch besser ziehen, eures Vaters Haushalt zu besorgen, als bescheidene und ruhige Leute mit euren dummen Fragen zu quälen. Eben jetzt, während ihr eure Zeit in Müßiggang zubringt, sind die Kühe in den Hafer geraten und haben die Frucht ganz niedergetreten.
Thomas erschrak über diese Nachricht so sehr, dass er eben im Begriff war, sich umzuwenden, als er sich noch besann. Und da er befürchtete, es könnte ihm abermals begegnen, so grapschte er nach dem Kleinen und packte ihn mit der Hand. Doch in der Hast warf er die Kanne um und verschüttete all das Bier, so dass er es nicht versuchen und nicht sagen konnte, von welcher Art es gewesen sei. Er versprach dem Kleinen, dass er ihm kein Leid zufügen wollte, wenn er ihm zeige, wo sein Geld war. Thomas sah so bös und blutdürstig aus, dass der Klurikaun sich gewaltig fürchtete.
»Ah, kommt mit mir«, sprach er. »Über ein paar Felder, so will ich euch einen ganzen Topf voll Gold zeigen.«
Sie gingen fort und Thomas hielt den Kleinen fest an der Hand und wendete die Augen nicht von ihm weg. Sie mussten über Zaun und Graben, denn der Klurikaun schien aus bloßer Schadenfreude den härtesten und beschwerlichsten Weg auszusuchen, bis sie endlich auf ein Feld kamen, das ganz mit Hagebuchen angefüllt war, und der Klurikaun ging auf einen dicken Stamm zu und sprach,
»Grab nur unter diesem Hagebuchenbaum, ihr werdet einen ganzen Topf voll Goldstücke finden.«
Thomas hatte in der Hast nicht daran gedacht, einen Spaten mitzunehmen. Er wollte nach Hause laufen und einen holen, und um die Stelle desto besser wiederzufinden, nahm er eins von seinen roten Strumpfbändern, das er um den Hagebuchenbaum knüpfte.
»Ich denke, ihr bedürft mein nicht weiter«, sagte der Klurikaun mit Höflichkeit.
»Nein«, antwortete Thomas, »ihr könnt eure Wege gehen, wenn's euch beliebt. Gott geleite euch und gutes Glück, ich folge euren Schritten.«
»Lasst euch wohlergehen, Thomas Fitzpatrick«, sagte der Klurikaun, »und möge euch alles im Glück ausschlagen.«
Thomas rannte wie besessen nach Hause und holte einen Spaten und lief so schnell, wie er nur konnte, wieder nach dem Feld zurück. Aber wie er ankam, siehe da, kein Hagebuchenbaum auf dem Feld, um den er nicht ein rotes Strumpfband gefunden hätte, dem seinigen völlig ähnlich. Und es wäre ein unsinniger Gedanke gewesen, das ganze Feld auszugraben, denn es enthielt mehr als 40 Acker Land. Thomas ging also mit seinem Spaten auf der Schulter rasch nach Hause. Ein wenig kühler, als er gekommen war, und verwünschte den Klurikaun, so oft er an den sauberen Streich dachte, der ihm gespielt wurde.
Tamlin.
In einem Schloss inmitten grüner Wiesen lebte ein Graf aus dem Unterland. Seine Tochter war die schöne Janet. Eines Tages war das Mädchen es leid, stets nur in ihrer Kammer zu sitzen und zu nähen oder sich bei Brettspielen mit den Hofdamen die Zeit zu vertreiben. Und so legte sie sich ein grünes Gewand an, flocht ihr goldenes Haar zu Zöpfen und ging hinaus in die Wälder von Carterborough. Durch sonnige Lichtung wanderte sie, wo Glockenblumen und Heckenrosen blühten. Da pflückte sie eine Rose und steckte sie an den Saum ihres Gewands. Kaum aber hatte sie die Blume gebrochen, da stand plötzlich ein Jüngling vor ihr auf dem Weg.
»Wie kannst du es wagen, unerlaubt durch diese Wälder zu streifen? Wie kannst du es wagen, die Rosen von Carterborough zu brechen?«
rief er. Janet antwortete, »Ich habe mir nichts Unrechtes dabei gedacht.« Der Jüngling sprach,
»Ich bin der Wächter dieser Wälder und trage Sorge dafür, dass niemand ihren Frieden stört.«
Dann aber ging ein Lächeln über sein Angesicht, so als habe er schon lange nicht mehr gelächelt. Er brach eine weiße Rose ab und steckte sie zu der anderen, die das Mädchen trug.
»Eine, die so schön ist wie du, würde ich alle Rosen von Carterborough geben.«
»Wer bist du?« fragte Janet.
»Mein Name ist Tamlin«,
erwiderte der Jüngling. »Oh, von dir habe ich schon gehört. Bist du nicht ein Feenritter?« rief Janet erschrocken und warf die Rose rasch fort, die er ihr gegeben hatte.
»Du brauchst dich vor mir nicht zu fürchten«, sprach Tamlin. »Nennt man mich auch ein Feenritter, so bin ich doch als einer der Sterblichen geboren wie du.«
Verwundert lauschte Janet seinen Worten, als er ihr erzählte,
»Meine Eltern starben, als ich noch ein Kind war. Mein Großvater, der Graf von Roseborough, nahm mich bei sich auf. Eines Tages jagten wir in diesem Wald hier, als plötzlich ein seltsamer kalter Wind aus dem Norden blies. Da überfiel mich große Müdigkeit. Ich blieb hinter meinen Gefährten zurück und fiel zuletzt vom Pferd. Als ich erwachte, war ich im Feenreich. Die Feenkönigin war gekommen, um mich zu holen, während ich schlief.«
Tamlin schwieg einen Augenblick und schien an das grüne, verzauberte Land zu denken.
»Seitdem«, erzählte er weiter, »stehe ich unter dem Bann der Feenkönigin. Am Tag bewache ich die Wälder von Carterborough. Bei Nacht kehre ich ins Feenreich zurück. Ach, wie gern wäre ich wieder ein ganz gewöhnlicher Sterblicher. Von ganzem Herzen wünsche ich es mir.«
So traurig klang seine Stimme, dass Janet rief, »Gibt es denn nichts, womit der Zauber gebrochen werden kann?« Da fasste Tamlin sie bei den Händen und sprach,
»Heute Nacht ist Halloween, Janet, und das ist die Nacht der Nächte. An Halloween reitet das Feenvolk aus und ich reite mit ihnen.«
»Sag mir, was ich tun soll«, rief Janet.
»Du musst um Mitternacht zum Kreuzweg gehen und dort warten. Der Zug der Feen wird vorüberkommen. Lass die erste Gruppe vorbeireiten und kümmere dich nicht um sie. Lass auch die zweite Gruppe vorbeireiten. Habe aber Acht auf die dritte Gruppe, denn ich werde unter ihnen sein. Mein Pferd ist eine milchweiße Stute. Auf dem Kopf trage ich einen goldenen Reif. Lauf auf mich zu, reiß mich vom Pferd und nimm mich in die Arme. Drück mich so fest an dich, dass ich deine Brüste spüren kann. Was immer auch mit mir geschieht, halte mich fest. Und lass mich nicht los. Nur so kannst du mich zu den Sterblichen zurückholen.«
Als es 12 Uhr schlug, wartete die schöne Janet am Kreuzweg im Schatten eines Dornbuschs. Die Bäche glitzerten am Mondlicht. Die Büsche warfen seltsame Schatten. Der Wind rüttelte unheimlich im Geäst. Von Ferne hörte sie Hufgetrappel. Da wusste Janet, dass Feenpferde unterwegs waren. Sie sah den weißen Blitz auf der Stirn des Pferdes, das den Zug anführte. Bald war der ganze Feenzug zu sehen. Die Reiter hatten ihre bleichen Gesichter dem Mond zugewandt und Feenlocken wehten hinter ihnen drein, als sie dahin ritten. Janet blieb ganz still, als die erste Gruppe vorüberritt, unter ihnen die Feenkönigin auf einem schwarzen Pferd. Janet rührte sich nicht, als die zweite Gruppe vorüberritt. Dann kam die dritte Gruppe. Sie erkannte das milchweiße Pferd, auf dem Tamlin saß. Sie sah den Goldreif in seinem Haar. Da sprang sie aus dem Schatten hervor, griff in die Zügel, zerrte den Mann aus dem Sattel und presste ihn fest an sich. Sofort erhob sich ein Geschrei. »Tamlin ist verschwunden!« Auf ihrem Rappen kam die Feenkönigin herbeigesprengt. Sie wandte sich um und richtete ihre schönen, unmenschlichen Augen auf Janet und Tamlin. Tamlin wurde vom Zauber der Feenkönigin getroffen. Er wurde kleiner und kleiner und plötzlich hielt Janet einen Salamander an ihrem Busen. Der Salamander wurde zu einer schlüpfrigen Schlange. Janet hatte Mühe, das Tier festzuhalten. Schreck und Schmerz durchfuhren Janet, als sich die Schlange in ein Stück rotglühendes Eisen verwandelte. Tränen strömten ihr übers Gesicht, aber sie drückte Tam Lin unentwegt an sich. Da merkte die Feenkönigin, dass sie Tam Lin von sich geben musste. Denn er hatte die standhafte, unbeirrbare Liebe einer sterblichen Frau gewonnen. Und sie gab ihm seine ursprüngliche Gestalt zurück. Da hielt Janet einen Mann umfangen, der war nackt, so wie er aus dem Schoß seiner Mutter in die irdische Welt gekommen war. Noch einmal hielt der Feenzug an. Eine schmale grüne Hand erschien und führte die milchweiße Stute fort. Dabei jammerte und klagte die Feenkönigin. »Der schönste Ritter aus meinem Gefolge ist verloren an die Welt der Sterblichen. Leb wohl, Tam Lin. Hätte ich gewusst, dass sich eine Sterbliche nicht verlieben würde, ich hätte ihr das Herz aus der Brust gerissen und ihr stattdessen ein Herz aus Stein eingesetzt. Hätte ich gewusst, dass die schöne Janet nach Carterborough kommt, hätte ich ihr die schönen Augen ausgekratzt und ihr ein paar Holzaugen angehext.« Als sie das gerufen hatte, begann es hell zu werden. Mit einem unheimlichen Schrei gaben die Reiter aus dem Feenvolk ihren Pferden die Sporen und verschwanden. Tam Lin aber küsste Janets verbrannte Hände und zusammen eilten sie zum Schloss ihres Vaters. Das Hünengrab. Draußen auf dem Felde, zwischen dem Korn, lag ein Hünengrab. Eine gewaltige Eiche stand darauf und ringsumher Weißdorn, wilde Rosen und anderes Gesträuch. Eines Tages, da ich noch ein kleiner Knabe war und mir das Korn weit über mein Haupt reichte, ging ich an einem Sonnenabendnachmittag hinaus, denn ich wollte mir Spielbaumholz schneiden zu Bolzen für meine Armbrust. Ich saß eine Weile auf dem knorrigen Baumwurzeln der alten Eiche und schaute über das Feld hinaus. Es war ein recht sonnenglühender Nachmittag und nur zuweilen hauchte ein warmer Luftzug über die Felder, dass sich die Halme flüsternd neigten. Am Horizont standen weiße, träumende Wolken und ringsumher war das schwirrende Getön der sommerlichen Insekten. Aus dem gelben Kornmeer taumelten zuweilen die spielenden Schmetterlinge hervor und verschwanden dann wieder zwischen den Halmen. Als ich einige Zeit so gesessen hatte, hörte ich neben mir im Buschwerk ein Geräusch, ein Knistern im Gras und ein Rascheln in den kleinen Zweigen. Anfangs achtete ich nicht darauf, denn es gab dort viele Mäuse, die im Hügel ihre Nester hatten. Da hörte ich plötzlich eine feine Stimme sagen, »Hackebock, bring auch die große Krone heraus!« Ich erschrak, denn ich sah dort niemand. Nur zwischen den Büschen, wo ein kleiner freier Platz war, bemerkte ich etwas Blitzendes. Ich beugte mich vor und spähte vorsichtig durch das Buschwerk. Da sah ich zwei ganz kleine Männlein mit langen grauen Bärten und grauen Gewändern, die viel blitzendes Goldgeschirr und funkelndes Edelgestein in der Sonne ausbreiteten. Ein Dritter, dessen weißer Bart bis auf die Erde niederging, hatte einen feinen Goldreif um die Stirn und stand daneben und sah zu. Dann kam aus einer kleinen Höhle, die unter dem Buschwerk verborgen war, noch mehr dergleichen kleinen Zwerge hervor, die in ihren Armen goldene Becher, Gefäße und Edelsteine getragen, brachten, um sie zu dem Übrigen legten. Endlich schleppte der Letzte eine mit vielen funkelnden Steinen besetzte Krone herbei, die er mit beiden Armen umspannt hielt. Und dann machten sie sich alle daran, diese Dinge recht schön auf dem Platze zu ordnen, dass sie in der Sonne wie Feuer blitzten und funkelten. Ich mochte, als ich mich vorbog, um besser sehen zu können, wo ein Geräusch gemacht haben. Denn auf einmal sahen sie alle von ihrer Arbeit mit zornigen Gesichtern zu mir auf und einer rief, »Er sieht uns! Er ist ein Sonntagskind!« »Er muss sterben!« rief ein anderer. Auf einmal, ehe ich mich recht besinnen konnte, waren die kleinen Männer um mich herum und im Nu waren meine Füße mit feinen goldenen Ketten so fest an die Baumwurzeln geschnürt, dass ich sie nicht im geringsten bewegen konnte. »Was wollt ihr von mir?« rief ich. »Ich habe euch nichts getan.« »Du wirst uns verraten«, sagte der mit dem goldenen Reif um die Stirn, der ihr König war. »Du wirst es den großen, plumpen Menschen im Dorf erzählen, und sie werden kommen mit ihren Schaufeln unseren Berg umwühlen, in dem wir Jahrtausende gewohnt haben.« »Wir wollen ihn totstechen«, rief einer. »Er soll den Giftpilz schlucken«, schrie ein anderer. Ich begann, mich sehr zu fürchten, denn die kleinen Männer machten grimmige Gesichter und einzelne drohten mir mit spitzen Schwertern, die sie schnell aus der Höhle geholt hatten. »Ich werde euch ganz gewiss nicht verraten, ihr kleinen Zwerge«, rief ich. »Gebt mich frei, ihr sollt es niemals bereuen.« Der Zwergenkönig strich sich nachdenklich seinen weißen Bart. Dann winkte er den anderen und nun standen sie alle, steckten die Köpfe zusammen und wisperten untereinander. Zuweilen sahen sie nach mir hin und endlich hob der König drei Finger auf und sprach etwas, wozu sie alle mit den Köpfen nickten. Dann gingen sie wieder auseinander. Der König trat vor mich hin und sprach, »Du hast uns nicht absichtlich belauscht, und wenn du von unseren Heimlichkeiten gesehen hast, so ist es unsere Schuld, da wir uns hätten zuvor überzeugen sollen, ob du nicht ein Sonntagskind seist.« Auch sagte Knisterknick mir, dass er dich schon oft heimlich beobachtet habe und er glaubt, dass man dir vertrauen könne. Aber du musst einen feierlichen Schwur tun, dass du niemals von dem sprechen wirst, was du bei uns gesehen hast oder sehen wirst. Ich versprach es. Und nachdem ich den Schwur geleistet hatte, banden mich die Zwerge los. Und nun durfte ich noch dort bleiben und ihnen zusehen. Der König setzte sich neben mich auf eine hervorragende Baumwurzel und sprach, »Jedes Mal im Sommer, wenn das Getreide reif wird und es hier recht einsam ist, da bringen wir unsere Kostbarkeiten und Juwelen hinaus, um sie zu putzen und zu sonnen.« Unterdessen waren die anderen Zwerge eifrig beschäftigt, mit feinen Läppchen die Becher, Gefäße und Edelsteine zu reiben, dass sie noch viel feuriger blitzten als zuvor. Ich fragte, »Wohnt ihr schon lange in diesem Hügel?« »Ihr Menschen, die ihr alle 50 Jahre neu seid, mögt es wohl lange nennen«, sagte er. Ich erzählte ihm, dass die Leute diesen Hügel für ein Hünengrab hielten.
»Ja, die Leute sind dumm«, sagte er. »Als ihr von Asien kam und in diesen Hügel eingezogen, da hatte sich das große Wasser hier eben verlaufen und es gab noch gar keine Menschen in der Welt.«
Unterdessen waren die Zwerge fertig geworden und fingen an, alles wieder in den Hügel zu tragen. Der König stand auf, hob die Hand auf und sprach, »Denk an den Schwur!« Ehe er hineinging, drehte er sich noch einmal um und sagte,
»Wenn du willst, kannst du uns des Sonnabends um diese Zeit manchmal besuchen. Hast du einmal ein dringendes Anliegen an uns, so poche dreimal an diesen Stein, der gewöhnlich vor unserer Tür liegt, und es wird jemand kommen, der nach deinem Begehr fragt. Aber hüte dich, dass es nichts Törichtes ist, was du verlangst.«
Ich sah die kleinen Zwerge noch oft wieder, denn ich konnte kaum den Sonnabendnachmittag erwarten, um sie aufzusuchen. Ich sah dann nach ihren Spielen zu oder ließ mir Geschichten von ihnen erzählen. Bald kannte ich sie alle bei Namen. Da war Hackebock, der Starke, der konnte mit einer Hand den Stein von der Zwergenhöhle wälzen. Knisterknick war der pfiffigste von ihnen und konnte so schnell und behend in den Büschen klettern wie ein Eichhörnchen. Wurzelbold war der kleinste und unbeholfenste, aber er konnte sehr drollig Kobold schießen. Und Trippelfix tanzte den Zwergentanz so schön wie kein anderer. Alle konnten aber wunderherrliche, zierliche Arbeiten aus Gold, Elfenbein und Edelstein verfertigen und aus Holz künstliche und seltsame Dinge schnitzen. Spinnefein vermochte die feinsten goldenen Fäden zu spinnen und Schiffchentritt webte aus Gold und Seide die herrlichsten Gewänder. Am liebsten waren mir aber Murmelmund und Simserich. Murmelmund wusste viele tausend Geschichten zu erzählen. Er saß oft stundenlang auf meinem Knie, strich sich den langen Bart und erzählte von Elfen, Riesen, Drachen und Kobolden. Simserich hatte eine Harfe, sehr fein aus Gold und Elfenbein gearbeitet. Darauf waren als Saiten Sirenenhaare gespannt. Wenn er darauf spielte, so erklang es gar fein und lieblich und er sang viele alte Zwergenlieder. Die waren nun zwar in der Zwergensprache und ich verstand sie gar nicht, allein sie gefielen mir doch sehr. Der König Raschelbart war aber niemals dabei. Der saß immer in seiner Höhle, denn er konnte die Außenluft nicht recht vertragen. So kam der Herbst heran. Eines Abends saß ich zu Hause hinter dem Ofen und dachte an die Geschichten, die mir Murmelmund erzählt hatte. Der Vater unterhielt sich mit einem fremden Manne, der zu Besuch bei uns war. Der war ein Altertumsforscher und suchte alte Knochen, alte Töpfe und alte Geräte von alten Völkerschaften, die längst tot waren. Ich achtete anfangs nicht darauf, aber bald wurde ich aufmerksam, denn sie sprachen von dem Hünengrab.
»Sie geben mir also die Erlaubnis, den alten Hügel aufgraben zu lassen und nach allen Richtungen hin zu untersuchen?«
sprach der fremde Mann. Mein Vater antwortete, »Es wäre mir lieb, wenn Sie die alte Eiche schonten, die darauf steht. Wenn es jedoch Ihre Forschung erfordern, so mag auch sie fallen.« Ich bekam einen heftigen Schreck und ohne mich zu besinnen, was ich tat, fuhr ich hinter dem Ofen hervor und rief, »Es ist ja gar kein Höhengrab, Vater. Der Hügel war ja schon da, als es noch gar keinen Menschen gab.«
»Junge, was verstehst du davon?«
sagte mein Vater, und der Altertumsforscher sah mich durch seine großen Brillengläser an und lachte. Ich bat meinen Vater nun, er solle doch den Hügel stehen lassen. Ich konnte ihm aber nicht sagen, warum, und endlich ward er böse und schickte mich hinaus. Ich lief sofort durch den Garten und auf das Feld. Es war eine klare Herbstnacht und der Mond schien hell auf meinem Weg. Als ich auf dem Hügel angelangt war, klopfte ich dreimal an den Stein. Nach einiger Zeit kam Hackebock mit einer kleinen Laterne in der Hand heraus und fragte, was ich wolle. Ich erzählte ihm alles, was ich gehört hatte, und er erschrak so, dass ihm die Laterne aus der Hand fiel und ausging. Dann lief er schnell zurück und alsband entstand ein Lamentieren und Wehklagen im Inneren des Hügels. Und dann kam König Raschelbart selbst und hinter ihm die übrigen Zwerge. Ich musste nun alles noch einmal erzählen. Und sie standen alle um mich herum und machten traurige Gesichter.
»Ich dachte mir, dass es einmal so kommen würde«, sagte König Raschelbart. »Lasset uns gleich in dieser Nacht vorziehen zu König Bodeneck im Harz. Der wird uns freundlich aufnehmen.«
Die Zwerge gingen alle betrübt in den Berg zurück und kamen nach einer Weile mit vielen Säcken, die ihre Kostbarkeiten enthielten, zurück. Sie reichten mir alle ihre kleinen Hände und nahmen Abschied von mir. Einige schluchzten laut und riefen,
»Oh, unser lieber Hügel, wo wir so viele tausend Jahre gewohnt haben!«
Dann zündeten sie Fackeln an und zogen den Berg hinab. Voran ging Raschelbart mit seinem weißen Elfenbeinstab in der Hand. Dann kamen schwer beladen mit ihren Säcken Hackebock, Murmelmund, Simserich, Knisterknick und all die anderen. Zuletzt keuchte Wurzelbold hinten an, und dann zogen sie hinaus in die Nacht. Eine Zeit lang hörte ich noch ihr Klagen und Lamentieren und sah den kleinen Zug von Zeit zu Zeit hinter Büschen verschwinden und dann wieder auftauchen. Dann hörte ich nichts mehr und sah nur die Fackeln zuweilen aufleuchten. Zuletzt sah ich den Zug fern wie eine leuchtende Raupe über den Berg kriechen. Und dann nichts mehr. Am anderen Tage kam der Altertumsforscher mit vielen Arbeitern und ließ den ganzen Hügel umgraben. Er fand aber nichts als eine alte Bierflasche, die die Feldarbeiter dort einmal vergessen hatten. Die kleinen Zwerge aber waren fort und kamen niemals wieder. Die Geschichte vom armen Stanschuh. Und wenn ich ein Schriftgelehrter wäre, möchte ich es euch in den Büchern nachweisen, dass einmal ein armer Mann war, welcher Stanschuh hieß. Er hatte nur ein einziges Joch Feld, das er Jahr aus Jahr ein mit Mais bestellte, den er für seine armselige Haushaltung notwendig hatte. Einmal nun, da der Mais eben zu reifen anfing, fand er, dass nachts Pferde darin gewesen sein mussten, die großen Schaden angerichtet hatten. Als sich dieses in der folgenden Nacht wiederholte, hieß er sein Weib einen Vorrat Malai, also einen Kuchen aus Maismehl backen, damit er hinausgehen und womöglich die Pferde abfangen könne. Die Leute waren aber sehr arm und hatten nichts weniger als vorrätiges Mehl im Haus. Darum ging das Weib zu einem Nachbarn und lieh dort Maismehl, um den Mundvorrat für ihren Mann zu bereiten. Den Wert des Mehls wollte sie bei dem Nachbarn mit Arbeit abverdienen. Als nun der Mann seine Tasche mit frisch gebackenem Malai voll hatte, ging er hinaus und legte sich ruhig in sein Maisfeld nieder, um wohl aufzupassen, sodass ihm die Pferde, die da kommen sollten, nicht entgehen könnten. Es währte nicht lange, nachdem es Nacht geworden war, da hörte er ein fernes Geräusch wie Donner. Über sich sah er, wie sich dichte schwarze Wolken herabsenken und, dass sie ganz nah an der Erde waren, aufbrachen. Daraus sprang ein Tross wilder Pferde hervor, der gerade in sein Maisfeld lief und anfing, sich an der süßen, noch milchigen Frucht satt zu fressen und so wiederum einen mächtigen Schaden anzurichten. Jetzt erhob sich Stanschuh leise und fing eines der Pferde, indem er rief: »Was habt ihr in meinem Maisfeld zu suchen und warum macht ihr mir so großen Schaden?« Während er so das Pferd beim Schopf hielt, um es zu erschlagen, flohen die anderen davon. Er hob eben sein Beil auf, um im Zorn und Unmut über den mächtigen Schaden seinen Arm den Lauf zu lassen. Da rief das Pferd: »Schlag nicht, Stanschuh! Uns hat der Himmel gesandt, dir diesen Schaden zu machen. Willst du mich aber schon so greifen, mein rechtes Ohr, und du wirst dort finden, was sich tausendmal reicher machen wird, als es 10 Ernten eines Feldes vermöchten.« Schon, dass das Pferd sprach, war für Stanschuh genug, um den Arm mit dem Beil sinken zu lassen und den Streich nicht zu führen. Jetzt wusste er aber auch, dass er ein Wundertier und kein gewöhnliches Pferd beim Schopf hatte. Deshalb griff er demselben, wie es ihm selbst gesagt hatte, ins rechte Ohr und fand darin eine welsche Nuss. Als er diese näher betrachtete, sprach das Pferd weiter und sagte: »Diese Nuss wird dir alles gewähren, was immer dein Herz nur wünscht.« Da war Stanschuh nicht wenig erfreut, ließ das Pferd los und ging nach Hause. Dort angekommen, befahl er seinem Weib im Augenblick, das gebratene Spanferkel aus dem Ofen zu nehmen, weil er hungrig sei. Das Weib, zuerst über des Mannes schnellen Zurückkommen vom Maisfeld hüten erstaunt, wusste nicht, wie sie dies deuten sollte und sagte: »Was machst du denn für Streiche, Mann? Bist du vielleicht im Wirtshaus gewesen? Wir haben nicht mal etwas zu brennen, und woher sollte noch ein Braten in den Ofen kommen?« Da mahnte Stanschuh wieder: »Geh nur, mein Weib, hol den Braten. Du wirst ihn schon sehen.« Der bestimmte Ton, womit ihr Mann diese Worte begleitete, machte es ihr nicht wahrscheinlich, dass er betrunken sei. Um aber der Sache auf den Grund zu kommen, ging sie, wie ihr Mann gesagt hatte. Als sie zum Ofen kam, wusste sie nicht, ob sie träumte oder wachte. Denn sie fand denselben warm und darin neben gerade verglimmender Glut ein gar gebratener Spanferkel, das eben zum Auftragen recht war. Sie nahm es also und trug es staunend auf, bald ihrem Mann, bald den herrlichen Braten betrachtend. Jetzt erhielt sie den Befehl, in den Keller zu gehen und einen Krug besten Wein zu bringen, denn ihr Mann hatte Durst nach einem guten Schluck. Stillschweigend ging sie und fand wirklich in dem armseligen Haus einen Keller, wo sonst keiner war, und darin 2 Reihen Fässer, alle in Eisenband. Sie enthielten die feinsten und vorzüglichsten Weine. Nun ließen sich's beide Eheleute wohl gehen. Sie aßen und tranken so viel und gut sie konnten, bis sie zuletzt beim Tisch selbst einschliefen. Als sie den anderen Tag ziemlich spät erwachten, wünschte Stanchu, dass sich sein ärmliches Haus in einen 2 Stock hohen Palast verwandeln solle, dessen Fenster aus Gold und Silber wären, so wie es nicht einmal der Kaiser habe. Nachdem dies geschehen war, sagte er zu seinem Weib:
»Mein liebes Weib, wünsche nur immer zu, was dein Herz begehrt. Ich habe die Macht, dir alles zu gewähren.«
Da wünschte sich diese, sie wusste nichts anderes mehr, da sie schon fast alles hatten, viele Herren und Frauen zur Gesellschaft, worauf sich der Palast mit großen und vornehmen Leuten füllte, die der Frau Stanchus Gesellschaft leisten mussten, so dass diese sich jetzt von einem glänzenden Kreis umgeben sah, als ihn je irgendein Graf oder Gräfin in der Welt hatten. Es dauerte indes nicht lange, so bekam die Frau andere Gedanken, welche die Gesellschaft lästig machten, denn sie mochte jetzt lieber mit einem Liebhaber allein verkehren. Einem solchen war es bald gut genug gelungen, ihren Sinn ganz zu umstricken und ihr besonders das Geheimnis zu entlocken, womit ihr Mann, sonst in der bittersten Armut, auf einmal so grenzenlos reich geworden sei. Das Weib konnte dies ihrem Liebhaber nicht verschweigen, obwohl ihr Mann sie um alles gebeten hatte, es ja niemandem zu verraten. So verstrich einige Zeit. Stanchu ließ sich und seinem Weib durch seine Zaubernuss alle Wünsche gewähren. Zugleich aber sank letzteres immer tiefer in die unselige Leidenschaft zu ihrem Liebhaber. Und es kam endlich so weit, dass ihnen beiden der gute Stanchu im Weg war. Da dachten sie auf Mittel, wie sie von ihm loskommen könnten, und kamen endlich darin überein, dass ihm das Weib die Zaubernuss entwenden und ihn mittels derselben in einen Esel verwandeln solle. Eines Abends nun, als Stanchu und sein Weib schlafen gingen, merkte sich die Falsche, wohin ihr Mann die Nuss versteckte. Und als er dann später eingeschlafen war, stand sie auf, nahm die Nuss und verwandelte ihren Mann in einen Esel, den sie dann sogleich zur Stube hinaus und auf die Gasse trieb. Da erkannte der Arme die Treulosigkeit seines Weibes. Aber es war zu spät. Er sah ein, dass er weiter nichts machen konnte und fügte sich darum betrübt in sein Schicksal und schaute, wo er etwas zu fressen und einen Stall oder Schuppen finden konnte, um sich darin niederzulegen. Kaum hatte er sich aber hier ausgestreckt, so kam der Hausherr, sah und führte ihn vor den Gemeinderichter als sein verlaufenes Tier. Dieser ließ ihn nun, bis sich der rechtmäßige Eigentümer drum melden würde, auf Gemeindekosten einsperren, wo er wenig genug zu fressen und zu saufen bekam, wohl aber, da er keinen Herrn hatte, fürs halbe Dorf Dienst tun musste, so dass er die meiste Zeit immer mit schweren Frucht- und Mehlsäcken beladen auf dem Weg zur Mühle hin und her war. Da sich niemand um ihn meldete, wurde er endlich als Gemeindegut betrachtet, und man ließ ihm, wenn er just nichts zu tun hatte, freien Weg, sein Futter zu suchen. Einen solchen Augenblick benutzte er einmal und schlich sich seinem Haus zu, freilich nur, um sich vergangener glücklicherer Zeiten zu erinnern. Als ihn aber sein Weib da stehen sah und erkannte, wurde sie böse und verwandelte ihn, zum Teil auch aus Furcht, er könne sie verraten, mittels der Zaubernuss in einen Hund. Kaum sah sich der Unglückliche in seiner neuen Gestalt, so fühlte er sich noch unglücklicher, als er da sich zum ersten Mal als Esel sah. Denn, dachte er, jetzt kann mir jeder, dem es beliebt, auf die Rippen schießen. Und ist auch dies nicht der Fall, so gibt es ja Hunde genug und zudem braucht man dieselben weniger. Mit diesen trübseligen Gedanken schlich er sich wieder aus dem Dorf aufs freie Feld, wo sich unter einen Trupp Schäferhunde mischte. Hier gedachte er, für jetzt am sichersten zu sein. Diese wollten ihn freilich anfangs nicht recht dulden. Der Schäfer nahm ihm aber in Schutz. Und als die anderen dies bemerkten, gaben sie ihm Ruhe und betrachteten ihn endlich auch als ihren Kameraden. Als ihn nun der Schäfer ein paar Tage in seinen Diensten hatte, freute er sich des zugelaufenen Hundes sehr. Denn dieser versah fast das ganze Schäferhundgeschäft allein. Wenn die anderen sich niederlegten und schliefen, hielt er rings um den ganzen Haufen Wache. Wehrte, dass irgendein Schaden geschah. Kurz, er versah mit einem Verstand, das fast aus Menschliche reichte, alles, was nur von dem besten Schäferhund verlangt werden konnte. Der Schäfer selbst konnte sich oft halbe Tage von den Schafen entfernen, ohne einen Schaden besorgen oder es nachher bereuen zu müssen. Ja, eines Tages verriet sogar der Hund seinem Herrn, dass die anderen Hunde ausgemacht hätten, nachts die Wölfe zu rufen, um sich mit denen zusammen mit einem fetten Schaf gleich recht glücklich zu tun. Der Schäfer glaubte zwar dem Hund, doch wollte er sich von der Treulosigkeit der anderen überzeugen und wartete, bis die Hunde in der Nacht richtig den Wölfen das verabredete Zeichen gaben. Da ergrimmte der Schäfer, nahm seinen Knittel und schlug all seine Hunde samt und sonders tot. Nur den Treuen, der ihn aufmerksam gemacht hatte, ließ er leben und hielt ihn gut wie sein Kind. Zu dieser Zeit nun begab es sich, dass sein eiserner Wolf im Land war und ringsum Angst und Schrecken verbreitete, indem er alle Kinder raubte, ohne dass ihm jemand hätte Einhalt tun können. Auch dem Kaiser selbst waren von dreien schon zwei Kinder geraubt worden, worüber er und die Kaiserin in große Trauer geraten waren. Noch größer aber war die Furcht, dass das eiserne Ungeheuer auch ihr drittes und letztes Kind rauben werde. Deshalb versprach der Kaiser demjenigen eine große Belohnung, welchem es gelingen würde, den furchtbaren Wolf zu erlegen. Als der Schäfer dies hörte, erzählte er dem Kaiser von seinem vortrefflichsten aller Hunde und rühmte von ihm, dass er gewiss sein drittes Kind vor dem Ungeheuer bewachen werde. Darauf ließ der Kaiser den Hund holen und an eine leere Bettstätte binden, und zwar im selben Zimmer, wo er mit der Kaiserin in einem Bett lag und sie das dritte Kind zwischen sich hatten. Als sie nun in der Nacht schliefen, kam der eiserne Wolf und stahl das Kind aus dem Bett des Kaisers von der Seite der beiden Eltern. Der Hund hatte zwar großen Lärm gemacht, weil er aber angebunden war, so konnte er an den fürchterlichen Kinderräuber nicht kommen, welcher denn auch mit seiner Beute ungehindert davonjagte. Als der Kaiser erwachte und sich auch seines letzten Kindes beraubt sah, ergrimmte er und wollte des anderen Tags den Hund, der ihn umsonst so gerühmt worden war, erschießen lassen. Dies hörte aber der Eigentümer desselben, trat vor den Kaiser und bat ihn, dies nicht zu tun. Als aber der Kaiser in seinem Zorn durchaus darauf bestand, so fragte der Schäfer, wo denn der Hund gewesen sei, als der Wolf gekommen. Da sagte man ihm im Zimmer, aber angebunden. Jetzt lachte der Schäfer und sagte, da hat er ja nicht können, wie er wollte, und bat jetzt das Tier nur ohne weiteres loszulassen. Der Hund werde gewiss den Räuber finden. Da befahl der Kaiser, ihn loszulassen, und als dies geschah, rannte der Hund wie der Wind hinaus und davon. Einige der Umstehenden wollten wohl zweifeln, ob er wiederkommen würde. Der Schäfer aber war guten Muts. Und siehe, bald darauf kam das treue Tier zurück. Auf seinem Rücken aber saßen reitend die beiden älteren, vom eisernen Wolf geraubten Kinder. Und im Maul trug er das dritte, welches derselbe erst diese Nacht genommen hatte. Jetzt war natürlich die allgemeine Freude groß und nicht minder das Erstaunen über das wunderbar kluge Tier. Letzteres wuchs aber zur grenzenlosen Verwunderung, als es zu sprechen anfing, und erzählte, wie es die Spur des eisernen Wolfes bis zu dessen Lager verfolgte und dort ihn und die Wölfin und zu seiner großen Freude unter den jungen Wölflein auch die drei Kinder des Kaisers gesund und unversehrt gefunden habe. Der überglückliche Kaiser schenkte jetzt dem Schäfer 10.000 Gulden und wollte ihm überdies den Hund abkaufen. Dem war er aber um kein Geld feil, auch wollte der Hund seinen Herrn nicht verlassen. Die Geschichte wurde natürlich schnell im ganzen Land bekannt. Und so hörte sie auch die Frau, welche darüber sehr erschrak, da das böse Gewissen in ihr sprach.
Sie verwandelte ihn deshalb mittels ihrer Zaubernuss in eine Taube. Dies verursachte, wie sich leicht denken lässt, dem Unglücklichen wieder neue Betrübnis. Kaum hatte er sich von einer in die andere Lage gefunden, so musste er eine neue, ihm unbekannte Gestalt annehmen. Jetzt als Taube jedem Schützen ausgesetzt zu sein, der nach ihm lüstern war, war keine kleine Sache. Darum flog er in seiner Not zur heiligen Mutter Freitag, der Herrin der Tiere. Und da sie die Sprache der Vögel verstand, klagte er ihr sein Leid. Diese tröstete ihn und versprach ihm zu helfen. Sie machten nun zusammen aus, dass sie zu seinem Haus gehen wollten, da in dem Augenblick seine Frau mit ihrem Liebhaber ein glänzendes Essen gäbe. Hierzu wollte die heilige Mutter Freitag als fahrender Musikant gehen, um die Gäste dort zu belustigen. Stanschuh sollte sich indessen als Taube dem Haus gegenüber auf einem Baum setzen, sodass er von den Fenstern aus gesehen werden könne. Dorthin sollte ihm alsdann ein Zeichen gegeben werden, wo die Zaubernuss liegt. Die Gäste in Stanschuhs Haus waren bereits beieinander und alle waren guter Dinge. Da erschien der Musikant, welcher mit großer Freude aufgenommen wurde. Während sich nun die ganze Gesellschaft an den Späßen und Schwenken des Spielmanns erlustigte, saß Stanschuhs Weib mit einem Mal eine Taube auf einem Baum dem Fenster gegenüber sitzen und erkannte sogleich ihren Mann. Erschrocken darüber bat sie ihren Liebhaber, dieselbe hinunterzuschießen. Der aber fröhlich und guter Dinge, wie er war, sagte, »Ei was, sie tut ja niemanden Schaden, sie soll leben.« Währenddessen gab nun der Musikant der aufmerksamen Taube das verabredete Zeichen und winkte nach dem Fenstergesims, wo die Zaubernuss lag. Sie flog herbei, nahm die Nuss und ließ sich von derselben wieder ihrer wahren Gestalt geben. Jetzt war Stanschuh wieder da. Dann noch einen Augenblick und das böse, treulose Weib samt dem Liebhaber wurden in ein Büffelpaar verwandelt, welches die Nase wie die Schweine im Kot haltend in einer stinkenden Pfütze nebeneinander lag. Da Stanschuh jetzt sah, dass sie beide da waren, wohin sie gehörten, dankte er der heiligen Mutter Freitag für ihren Beistand und ging weiter, seine Zaubernuss nie mehr aus der Hand gebend. Es lässt sich denken, dass ihm niemals mehr so schlecht erging wie in der letzten Zeit. Die Geschichte aber schließt hier. Drum weiß ich auch nichts mehr, als euch zu bitten, dass euch diese Geschichte wohl gefallen haben möge. Die drei Brüder. In einem Dorfe wohnte eine Witwe mit drei Söhnen. Sie besaß ein Häuschen, ein kleines Ackerfeld und ein Stücklein Wiese. Allein der Ertrag aus diesem Gute war so gering, dass er kaum genügte, sie und ihre drei Söhne zu ernähren. In guten Jahren ging es noch an, allein als einmal Dürre und Misswachs im Lande herrschten, da ward Schmalhans Küchenmeister und die arme Witwe wusste nicht, wie sie durchkommen sollte. Denn das Häuflein Kartoffeln und der wenige Mehlbrei, den sie auf den Tisch bringen konnte, genügten kaum, den notdürftigen Hunger zu stillen. Dies war besonders Kilian, dem ältesten der Söhne, sehr wehmütig, denn er aß gern etwas Gutes und zwar recht viel davon, wenn es sein konnte. Wenn Teller und Schüssel so recht blank abgeputzt waren, ging er trübselig vor die Haustür, setzte sich auf die Bank und träumte von Speckklößen und Eierkuchen und von Schweineknöchlein mit Sauerkraut. Früher, da hat es an den Sonntagen zu einem Schöpplein Weines gereicht, aber nun gab es auch nicht einen Tropfen mehr. Dies griff Fabian, dem zweiten der Brüder, sehr ans Herz, denn es erschien ihm nichts anmutiger, als ein Glas Wein im Kreise guter Gesellen zu trinken. Jetzt aber blieb seine Zunge dürr, so sehr sie auch nach einem guten Trunke lechzte. Und am Sonntagabend strich er schmachtenden Gemütes um die Schenke herum und schaute sehnsüchtig durch das Fenster hinein,
allwo die reichen Bauern mit roten glänzenden Gesichtern saßen und ein Schöpplein über das andere leerten. Am besten ertrug Florian, der Jüngste, dies ärmliche Schicksal. Denn er war zufriedenen Gemütes, heiter und von freundlichen Sitten. Die schmale Kost gedieh ihm also, dass er mit roten Wangen und klaren Augen einherging. Er hatte eine liebliche Stimme und es gefiel ihm zu den Zeiten, da er von der Arbeit frei war, in den Wald zu gehen und mit den Singvögeln um die Wette zu singen, dass es gar anmutig von den grünen Wipfeln widerhallte. Die Not aber ward immer größer. Und eines Tages, da die Mutter ihre Vorräte nachgezählt und gefunden hatte, dass nur noch für wenige Wochen zu leben da war, überwältigte sie das Bewusstsein ihrer traurigen Lage, also, dass sie in bittere Tränen ausbrach. Den drei Söhnen ging das sehr zu Herzen, und Kilian, der Älteste, stand auf und sprach: »Backt mir einen Stollen, Frau Mutter, auf dass ich eine gute Reisezehrung habe, so will ich hinausziehen in die Welt und mein Glück probieren. Ihr habt dann einen Esser weniger und ich will sehen, ob ich nicht unsere Not zu lindern vermag.« Es war noch ein Restchen Butter, einige Eier und ein wenig Honig vorhanden. Die Mutter tat einen tiefen Griff in den fast geleerten Mehlkasten und buk einen köstlichen Stollen, der das ganze Haus lieblich durchduftete. Diesen steckte Kilian schmunzelnd in seinen Quersack, umarmte seine Mutter und seine Brüder und zog wohlgemut in die Welt hinaus. Noch nicht weit war er gewandert, als sich der Hunger gewaltig regte und der liebliche Duft, der aus dem Quersack aufstieg, ihm keine Ruhe mehr ließ. Er lagerte sich unter einem Baume an der Landstraße, und da er lange nicht so Gutes mehr gegessen hatte, so geschah es, dass nach einer Weile der ganze große Stollen bis auf den letzten Krümlein verzehrt war. So schön satt wie seit langer Zeit nicht, legte sich Kilian ins Gras und schlief ein wenig. Als er wieder aufwachte, war es bereits Nachmittag. In der Ferne hinter sich sah er noch den Kirchturm seines Dorfes mit blankem Knopf aus dem Grün der Obstbäume hervorblitzen. Und vor ihm lag die fremde, unbekannte Welt. Nun wäre er gern wieder umgekehrt, allein dazu schämte er sich doch zu sehr. Er stand seufzend auf, nahm den Weg zwischen die Beine und marschierte vorwärts. Gegen Abend gelangte er an eine weite, flache Heide, wo unzählige Lerchen im letzten Sommerschimmer ihre Lieder sangen. In der Ferne hob es sich aus dem glühenden Abendrot dunkel hervor, wie mächtige Baumwipfel und die ragenden Türme eines Schlosses. Er marschierte gerade drauf los, bis es ganz finster ward. Dann legte er sich in das Heidekraut und schlief ein. Am anderen Morgen sah er, dass wirklich am Ende der Heide zwischen Bäumen ein Schloss gelegen war. Die Morgensonne blitzte in den Fenstern und aus dem Schornstein ging kerzengerade in die klare Morgenluft ein schmaler Rauchfaden empor. Dies war ihm tröstlich und ein verheißungsvoller Anblick. Denn wo es Rauch gab, da ward auch gekocht. Und ihm dünkte schon, ein tüchtiges Frühstück sei gerade das, was er brauchen könne. Allein bis zum Mittag musste er noch durch Sonnenbrand und heißen Sand einherstampfen, bis er dorthin gelangte, und da kann man sich denken, welchen Hunger der brave Kilian bekam. In der Nähe des Schlosses ging die unfruchtbare Heide allmählich in einen herrlichen Garten über, mit riesigen Quellen und schattigen Bäumen. Und so köstliche Blumen, wie dort blühten, hatte Kilian noch nirgendwo gesehen. Aber mehr als dieses gefiel ihm, dass überall auf den Rasenplätzen die prächtigsten Obstbäume verstreut standen, gebeugt von der Last ihrer verlockenden Früchte. Die Aprikosen waren gerade reif und hingen wie goldene Trauben an den Zweigen. Die allerreifsten waren bereits abgefallen und lagen also verlockend im weichen Grase, dass sich Kilian nicht enthalten konnte, im Vorübergehen einige aufzuraffen und zu verzehren. Zu dem Haupteingang des Schlosses führte eine mächtige Freitreppe aus Marmor. Allein dort wagte er nicht empor zu steigen, sondern er wandte sich zur Rechten und fand eine zweite Tür. dort trat er ein und geriet in einen Gang, an dem die Küche gelegen war. Oh, welch herrlichen Gerüche drangen dort hervor. Da loderten mächtige Feuer, an denen sich zartes Geflügel am Spießen drehten. Dort in dem bläulichen Dunste, der den hohen Raum erfüllte, hantierten Köche und Köchinnen in schneeweißen Gewändern. Und unter ihren Händen gingen die herrlichsten Kunstwerke der Kochkunst hervor. Fürwahr, dies dünkte ihm ein Paradies zu sein. Plötzlich trat ein reich gekleideter Diener aus der Küche hervor, sorgfältig eine dampfende Suppenschüssel vor sich hertragend. Diesem zu folgen, trieb es Kilian mit magnetischer Gewalt. Und indem er ihm nachging, gelangte er in einen überaus prächtigen Saal, wo sich ein gedeckter Tisch befand, auf dem die kostbarsten Geräte von Gold und Silber zu sehen waren. An diesem Tische saß ein Mädchen, schön wie die Sonne, sodass Kilian vor Verwunderung fast erstarrte. Jedoch die Jungfrau forderte ihn mit lieblichen Worten auf, sich zu ihr an den Tisch zu setzen und an der Mahlzeit teilzunehmen. Dies ließ sich der hungrige Kilian nicht zweimal sagen. Und da nun ein köstliches Gericht dem anderen folgte, so vergaß er bald alle Scheu und fing an, ganz mörderisch einzuhauen und recht nach Herzenslust zu schlecken und zu schlampampen. Nachdem er sich auch nun so rund gegessen hatte wie eine Trommel und fast mit Seufzen gewahr ward, dass er nichts mehr vermochte, da lehnte er sich behaglich in den Stuhl zurück, faltete die Hände über den Magen und fühlte sich so recht innerlich glücklich und zufrieden. Die schöne Prinzessin aber, die ihm gegenüber saß, fragte ihn, indem sie holdselig dazu lächelte: »Nun saget mir, mein werter Gast, was euch bei mir in Schloss und Garten von allem, was ihr saht, am besten gefallen hat?« Diese Frage dünkte den guten Kilian gar leicht zu beantworten, und er hatte nicht nötig, sich lange zu besinnen. Also bald antwortete er: »Ah, von allen Köstlichen und Wunderbaren, das ich hier im Schloss und Garten angetroffen habe, holdseligste Jungfrau, scheint mir des höchsten Preises wert die vortreffliche Küche, aus der so unvergleichliche Meisterwerke hervorgegangen sind.« Die schöne Prinzessin ward dunkelrot vor Zorn und rief: »Ei, du Tölpel, du Fresser, weißt du nichts Besseres zu sagen? Marsch fort mit dir ins Hundeloch!« Damit klatschte sie in die Hände. Zwei handfeste Bediente sprangen vor, ergriffen den erschrockenen Kilian und brachten ihn in ein gewölbtes und vergittertes Zimmer mit eisernen Türen. Eine Schütte Stroh diente ihm zum Nachtlager und Wasser und Brot war seine Nahrung. Das Allerschlimmste aber bestand darin, dass eine sicher mit Eisenstangen verwahrte Öffnung von diesem Raum in die Küche führte, also dass ihm der liebliche Duft und der Anblick der köstlichsten Speisen vergönnt war, während er mit Ingrimm in seinen trockenen Brotrinden hineinbiss. Da nun der älteste Bruder nicht zurückkehrte und sich die Not immer vermehrte, sprach eines Tages Fabian: »Gib mir das Krüglein Weines mit, Frau Mutter, das ihr noch einsam im Keller heget, so will ich mich auf die Wanderschaft begeben und sehen, dass ich finde, womit unsere Not zu lindern sei.« Solches geschah, und alsbald, an einem schönen Herbstmorgen, wanderte er fort in die Welt hinaus. Er gelangte an denselbigen Baum, wo sein Bruder Rast gemacht hatte, und da ihm an diesem Morgen eine ganz ungewöhnlich durstige Luft zu wehen schien, so lagerte er sich dort, um ein wenig seinem Kruge zuzusprechen. Der Wein ging ihm aber also lieblich ein, dass er nach einer kurzen Weile einen leeren Krug und einen vollen Kopf hatte. Nachdem er sein Räuschlein ausgeschlafen, wanderte er desselben Weges weiter wie sein Bruder und gelangte in gleicher Weise am anderen Mittag in den schönen Garten und zu dem prächtigen Schlosse. Auch er wagte es nicht, die breite Marmortreppe emporzusteigen, sondern wandte sich zur Linken und geriet an eine Tür, wo gerade von einem Wagen mächtige Weinfässer abgeladen wurden. Denn hier war der Eingang zum Keller. Er blickte mit Wohlgefallen in den mächtigen Raum hinein, auf die stattlichen Reihen der gefüllten Fässer und sog behaglich den Weindunst ein, der dort hervorstieg. Ihn dünkte dies ein gar lieblicher Ort zu sein, und der Kellermeister, der dort mit wichtiger Miene Wein abzog, wohl zu beneiden. Plötzlich kam ein Diener die Stufen herauf. Er trug in jeder Hand einen geschliffenen Kristallkrug, davon der eine mit rotem, der andere mit goldenem Weine gefüllt, und schritt damit den Gang hinab. Diesem Diener folgte Fabian ohne weiteres und gelangte in denselben Saal, wo sein Bruder gewesen war. Das schöne Mädchen forderte ihn auf, mit ihr zu speisen, und er ließ sich dies nicht zweimal sagen. Jedoch vor allem sprach er mit Behagen den köstlichen Weine zu. Und er noch entschieden hatte, welcher herrlicher sei, der eine, der goldene, wie edler Topas in seinem Glase schimmerte und so wunderbar duftete, oder der andere, der funkelte gleich dem Rubin und so sänftlich und milde über seine Zunge floss, hatte er beide Kristallkrüge geleert und sich ein ziemliches Räuschlein erworben. Dieweil er sich nun mit schon etwas schwimmenden Augen nach Meer umsah, fragte ihn die Prinzessin, indem sie holdselig dazu lächelte: »Nun saget mir, mein werter Gast, was euch bei mir im Schloss und Garten von allem, so ihr seht, am besten gefallen hat?« Diese Frage erschien dem angeheiterten Fabian gar leicht zu beantworten, und mit etwas schwerer Zunge stammelte er:
»Der Weinkeller, teuerste Prinzessin, natürlich der Weinkeller.«
Die Schöne ward aber sehr zornig und sprach: »Ei, du Tölpel, du Saufaus, weißt du nichts Besseres zu sagen? Marsch fort mit dir ins Hundeloch!« Die Diener sprangen zu, und der bestürzte Fabian ward nun bei Wasser und Brot in ein festes Kämmerlein neben dem Keller gesperrt, wo durch ein Gitterfenster den verlockenden Anblick der vielen hundert mit dem edelsten Weine gefüllten Fässern genoss, in das er trübselig seinen Durst mit schnödem Wasser löschte. Nach einer Weile, da die beiden älteren Brüder nicht zurückkehrten, beschloss Florian, ebenfalls sein Glück zu probieren. »Gebt mir euren Segen, Frau Mutter«, sprach er. »Ich will fortziehen und meine Brüder aufsuchen und sehen, ob mir das Schicksal günstig ist.« Die Mutter wollte ihn nicht fortlassen, weil schon der Winter begann und die Tage rau wurden. Allein er ließ sich nicht länger aufhalten und machte sich auf die Wanderschaft. Da er desselbigen Weges zog wie seine Brüder, gelangte er am Mittag des nächsten Tages ebenfalls zu dem bekannten Schlosse. Er stieg geradeswegs die Marmortreppe empor, durchschritt einen einsamen Vorsaal und gelangte in das Zimmer, wo die schöne Prinzessin an dem gedeckten Tische aß. Aber von all der Pracht und Herrlichkeit ringsum sah er nichts weiter, denn fast geblendet ward sein Aug von der Schönheit dieses Mädchens. Wie sie da saß, in einem Kleide von himmelblauem Samt, über das lange Goldhaar wie Sonnenstrahlen hinabfloss, und wie ihn aus dem sanften Antlitz, von der Farbe einer aufblühenden Rose, zwei dunkelblaue Augen holdselig anblickten. Das schien ihm das Herrlichste zu sein, das diese Welt hervorzubringen vermöge. Die liebliche Schönheit einer Blume und der strahlende Glanz der Sonne fanden sich in diesem schönen Geschöpfe vereinigt. Mit Zittern fast setzte er sich an den Tisch, und so befangen war sein Gemüt, dass er vergaß, von den köstlichen Speisen zu genießen und dem edlen Weine zuzusprechen. Wenn das schöne Mädchen ihn aufforderte: »Nun, so esset doch, so trinket doch, es ist euch wohl gegönnt«, so nahm er wohl in eiligem Gehorsam ein Häppchen oder ein Schlückchen, allein bald vergaß er wieder alles und es dünkte ihn fast unwürdig, in Gegenwart eines solchen engelschönen Wesens an so geringe Sachen wie Essen und Trinken auch nur zu denken. Als nun die Mahlzeit beendigt war, stand die Jungfrau auf und fragte, indem sie holdselig dazu lächelte: »Nun saget mir, mein werter Gast, was euch bei mir in Schloss und Garten von allem, so ihr seht, am besten gefallen hat?« Florian ward dunkelrot und neigte ein wenig sein Haupt. Sodann aber ermahnte er sich und sprach: »Wollt es nicht übel vermerken, schönste Prinzessin, wenn ich meines Herzens Meinung freimütig bekenne. Wo ist dieser Garten von großer Schönheit? Und dieses Schloss ist Pracht und Reichtum von seltener Art. Allein was bedeutet dies alles gegen den Glanz eurer Schönheit, der alles überstrahlt, so dass ich nichts anderes außer euch zu beachten vermag? Da erglühte das Antlitz der Jungfrau in sanftem Schimmer und ein Lächeln gleich mit dem Sonnenschein ging von ihr aus, als sie sprach. »O du freundlicher Geselle, wie lieblich weißt du deine Worte zu setzen. Solchen Mund muss man küssen, der so goldene Worte spricht.« Damit schritt sie auf ihn zu, umfing ihn sänftlich mit den Armen und küsste ihn auf den Mund. Sie gewann sich nun gleich so lieb, dass sie gar nicht mehr voneinander lassen konnten. Und schon nach 3 Tagen ward die Hochzeit mit großem Gepränge gefeiert. Die alte Mutter war auch dabei. Und die beiden älteren Brüder, die auf Florians Bitten aus ihren trübseligen Gefängnissen befreit waren. Diesen beiden erging es besser, als sie es wohl verdient hatten. Denn der eine war zum Küchen, der andere zum Kellermeister ernannt. Dies gefiel ihnen gar wohl und es dauerte nicht lange, da hatte sich Kilian ein Wänstlein angemästet, dass er so rund ward wie eine Kugel. Während Fabian seine ernsthaften Studien über die Vorzüge der verschiedenen Jahrgänge durch ein Antlitz bezeugte, so rot wie die aufgehende Sonne an einem Nebeltag. Florian aber und seine schöne Gattin lebten herrlich und in Freuden bis an ihr seliges Ende.